Man lernt halt im Studium super viel. Man lernt extrem viel Theorie, man lernt extrem viel auswendig einfach, ne? Aber am Ende weißt du es erst, wenn du es wirklich selber machst und wenn du mittendrin steckst, ne? Und in der Situation habe ich mal wirklich erlebt, was man halt so manchmal auch sagt, in kritischen Situationen, wie lange 30 Sekunden dauern können. Und da haben wir wirklich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr die Verdachtsdiagnose, sondern das, was wir jetzt haben, ist eine Reanimation, die wir jetzt starten. Und ja, dann realisierst du auch nochmal, ne? Also, was passiert jetzt? Verliert dieses neugeborene Kind seine Mutter?
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Alina zu. Sie erzählt von ihren ersten 2 Jahren als junge Assistenzärztin und der Konfrontation mit der Realität nach dem Medizinstudium. Sie spricht über Vertrauen, Druck, wenig Anleitung und dem eigenen Anspruch. Ihre erste Reanimationserfahrung hat sie sehr bewegt und ihr deutlich gemacht, wie wichtig zwischenmenschliche Faktoren im Gesundheitssystem sind, die neben der fachlichen Ausbildung gerne zu kurz kommen und Folgen für die Menschen im System haben. Letztlich haben diese Erfahrungen sie inspiriert, etwas dagegen zu tun. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Empathieschenker Alina. Und womit bist du da? Was ist das, was dich bewegt? Dein Thema, das dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Vielen Dank für die Einladung. Das Thema, was mich wirklich bewegt, ist die Realität, in der junge Assistenzärztinnen ihren Berufseintritt erleben. Und das ist vor allem die Kombination aus der hohen Verantwortung, viel Druck, sehr wenig Anleitung und gleichzeitig auch dem eigenen Anspruch gerecht zu werden.
Also die Realität, welcher die Assistenzärzte heute ausgesetzt sind und was einhergeht mit viel Verantwortung, Druck und was hast du noch gesagt?
Der eigene Anspruch
Ah, der eigene Anspruch.
und wenig Anleitung.
Okay, das hört sich nach Selbstüberlassung für mich an.
So kann man das auch sagen, ja.
Okay, das heißt, du bist ja Assistenzärztin, gehe ich davon aus. Das habe ich auch nicht
Richtig.
gefragt vorher.
Ich bin
Okay.
Assistenzärztin, ja.
Und jetzt erinnere ich mich auch wieder, ich glaube, das war auch das Thema, auf das ich dich, glaube ich, angeschrieben habe auf LinkedIn, oder?
Also ich schreibe eigentlich viel und zentral für Leute, die die gleiche Position innehaben. Genau, und das war ein Beitrag, wo es um die erste Reanimationserfahrung als Assistenzärztin ging. Und da habe ich von meiner ersten Erfahrung berichtet. Habe es natürlich versucht, auch so einen entsprechenden LinkedIn-Beitrag auch zu schaffen, natürlich, um auch sichtbar zu werden, habe auch vielleicht teilweise provokante Ausdrucksweisen auch benutzt. Und ja, jetzt sitze ich hier und scheinbar hat es geklappt.
Naja, irgendwie hat dein Beitrag es in mein Feed geschafft und ich lade ja Menschen aus LinkedIn ein, wenn ein Beitrag mir den Eindruck, in mir den Eindruck erzeugt, das ist etwas, was sich bewegt. Und ich glaube, diese erste Reanimationserfahrung hat dich bewegt.
Ja, absolut. Positiv und negativ.
Okay, magst du kurz erzählen, inwiefern?
Ja, also man lernt ja viel in der Uni, ne? Was sind so die klassischen Notfälle? Was ist überhaupt eine Reanimation? Wie gehe ich theoretisch vor? Und es gab schon ab und an mal so kritische Situationen, man kann die vielleicht an einer Hand abzählen, wo man dachte, oh Gott, okay, das kann wirklich eskalieren und in die Richtung gehen. Es ist aber immer zum Glück dann gut gegangen. Also im Sinne von, dass diese Situation nicht eingetreten ist. Und dann kam der Tag X und ja, es war ein ganz normaler Tag. Mein erster Tag nach dem Urlaub, erinnere ich mich gerade genau. Es war noch ziemlich früh vormittags. Und ja, vielleicht so zum Kontext. Ich arbeite in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe und war zu dem Zeitpunkt im Kreißsaal, wurde zu einer Patientin geholt, die hatte gerade ihr Baby auf die Welt gebracht. Es war alles in Ordnung. Und bei uns ist es so eine Abteilung gewesen, dass wenn alles unauffällig ist, dann macht man die erste Untersuchung des Kindes, um einmal grundlegend zu schauen, ist alles in Ordnung, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, irgendwas, wo man die Kinderärzte dazu holen sollte. Das wird von uns Ärzten gemacht. Genau, und für mich schöner Tag, schönes Erlebnis. Ich komme aus dem Urlaub, tolle Geburt, süßes Baby, alles ist gut. Und auf einmal rief mich meine Kollegin an, die gleichzeitig auf der Station war, ja, Visiten gemacht hat, Entlassung gemacht hat und sagte: Komm mal bitte, ich brauche dich. Ich glaube, hier geht es jemandem nicht gut. Und sie sagte, ja, sie sagte mir, was sie glaubt, was ist, aber das war jetzt nicht konkret, dass es irgendwie um Leben und Tod geht. So. Und dann bin ich dazugekommen und hab, jetzt wenn ich rede, merke ich richtig, wie ich wieder so Herzrasen bekomme. Also offensichtlich arbeitet noch viel im Unterbewusstsein. Genau, und ich habe halt wirklich gemerkt, okay, dieser Frau geht es nicht gut, wir müssen uns Hilfe holen. Und ich war dann mit den Pflegern und Pflegerinnen bei der Patientin, hab mich erstmal so um das Allgemeine gekümmert, dass wir mal bestimmte Vitalparameter durchmessen. Also wie ist der Blutdruck, wie ist der Puls, wie ist die Sauerstoffsättigung. Und meine Kollegin hat währenddessen eine andere Abteilung kontaktiert, entsprechend passend zu der Verdachtsdiagnose, damit die halt schnell kommen und sich ein Bild machen und schauen, ist das jetzt was Akutes, was die machen sollen oder nicht. Genau. Und in der Situation habe ich mal wirklich erlebt, was man halt so manchmal auch sagt, in kritischen Situationen, wie lange 30 Sekunden dauern können. Es kommt einem vor wie 3 Stunden. Das war wirklich verrückt. Und ja, die waren sehr schnell da. Die waren sehr schnell da und es kamen 2 Oberärztinnen. Die eine kam mir irgendwie ein bisschen vom Gesicht so bekannt vor. Ich dachte, okay, aber gut, war eh keine Zeit zum Nachdenken, sondern wir waren froh, dass jemand da war mit Erfahrung, wo wir auch wussten, okay, die wissen, wie man jetzt mit diesem Krankheitsbild umgeht. Und dass die jetzt uns einfach sagen, was wir machen sollen, weil es auch vielleicht unsere Kompetenzen übersteigen könnte, weil wir einfach noch nicht erfahren genug sind. Und dass quasi jemand so ein bisschen, sag ich mal, das Lenkrad übernimmt und sagt, okay, du machst jetzt das, du machst jetzt das, ich brauche jetzt das. Genau, und dann war ich eigentlich ziemlich erleichtert und dachte, gut, die sind jetzt da, die kümmern sich. Ja, und von jetzt auf gleich ist die Situation so umgekippt, wirklich wie von 0 auf 100. Und da haben wir wirklich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr die Verdachtsdiagnose, sondern das, was wir jetzt haben, ist eine Reanimation, die wir jetzt starten. Und ich hatte vorhin gesagt, es waren 2 Oberärztinnen. Die eine kam mir bekannt vor. Die war vor ein paar Wochen zuvor bei uns auch im Kreißsaal, um quasi eine Woche Einblick in unser Fachgebiet zu gewinnen, weil diese Kollegin eine Ausbildung zur Notärztin macht. Das heißt, die gehen verschiedene Fachabteilungen durch und lernen, was sind so klassische Notfälle in dem jeweiligen Fach, was kann mir zum Beispiel auf der Straße passieren, wo kann ich als Notärztin dazu gerufen werden. Genau, dass man so ein bisschen Überblick hat. Und das heißt, in dem Moment habe ich verstanden, diese Frau ist quasi schon visiert in der Notfallmedizin. Und dank der, weil sie auch quasi da war und diese Situation richtig eingeordnet hat, hat sie diese Reanimation dann auch am Ende ausgerufen und hat sich tatsächlich auch hauptsächlich dann am Ende drum gekümmert. Also initial die Anfangsphase, ne? Eine Reanimation ist jetzt nicht eine Einmannleistung. Das ist eine riesengroße Teamarbeit, wo jeder mit auch kleinsten Aufgaben, sei es nur auf die Uhr zu gucken und aufzuschreiben, welche Minute wann, welches Medikament wann. Jeder spielt eine riesengroße Rolle. Genau, und dann haben wir unser hausinternes Reanimationsteam dazu gerufen. Für alle, die nicht wissen, was es ist. Also ich habe jetzt bisher an einem einzigen Krankenhaus als Assistenzärztin gearbeitet, aber ich denke, das wird ähnlich gehandhabt. Es gibt eine bestimmte Notrufnummer. die man wählen kann. Das ist meistens eine einfache Kombination aus Zahlen, weiß nicht, 4 mal die 1, 1, 2, 3, 4 oder so, wo dann quasi ein Notruf bei bestimmten Telefonpersonen eingeht, dem man nur sagt, wo man sich befindet, auf welcher Station, in welchem Haus, welche Abteilung, welches Zimmer. Und die kommen sofort und bringen halt das entsprechende Equipment, was man gegebenenfalls brauchen könnte für eine Notfallversorgung. Genau, und die waren dann auch sehr schnell da und ja, haben dann reanimiert. Genau, und ja, es ist zum Glück gut gegangen. Jetzt um den Spannungsbogen vielleicht wieder zu nehmen.
Und für dich war es das erste Mal, dass du eine Reanimation erlebt hast, nehme ich.
Ja, das war das allererste Mal. Also, dass ich wirklich konkret mit involviert war. Ich kann mich noch erinnern an eine Situation, da war ich noch ziemlich am Anfang meines Studiums. Das war gerade Corona-Zeit, die angebrochen hat. März 2020 war das. Da habe ich mein erstes Praktikum nach meinem ersten Staatsexamen gemacht. Da geht man quasi mit dem Praktika wirklich in die Fachabteilungen zu den Ärzten, die einen mitnehmen. Davor ist man eher so im pflegerischen Bereich noch tätig. Das heißt, man lernt am Anfang erstmal, wie ziehe ich eine Infusion auf, wie mache ich richtig Pflege etc. pp. Genau, und da habe ich damals nur aus dem Augenwinkel mitbekommen beim Vorbeigehen, dass quasi ein Patient im Zimmer lag und quasi Kollegen reanimiert hatten. Ne? Also was heißt überhaupt Reanimation? Ne? Also man sagt ja so beim Erwachsenen zumindest 30 Mal drücken, zweimal quasi pusten, also in den entsprechend betroffenen Körper Luft quasi reinbringen, sei es jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung oder über ein entsprechend anderes Gerät mit Beutel oder genau. Und da habe ich es damals nur gesehen, aus dem Augenwinkel. Ne? Und das war auch schon irgendwie, ja, das macht trotzdem was mit einem. Ne? Ich war auch damals deutlich jünger. Ja, und diesmal habe ich es halt hautnah erlebt. Also ich war ja quasi mittendrin. Ich war dabei und ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, dass als denn die Patientin verlegt worden ist, natürlich dann Richtung Intensivstation, dass ich am Nachmittag nochmal in dieses Zimmer musste, zur Visite einer anderen Patientin. Und als ich vor diesem Zimmer stand, war mein erster Gedanke, den ich auch tatsächlich laut ausgesprochen habe, oh Gott. Ja, und auch heute noch, also es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, nicht so viel. Ich glaube, so vielleicht 2 Monate maximal. Es wird so ein bisschen mulmig im Magen, wenn ich da vorbeigehe. Ja, und ich würde auch mich trauen zu sagen, es war auch ein bisschen traumatisierend. Genau. Also nicht traumatisierend in dem Sinne, was da überhaupt passiert ist, sondern das ist doch eine enorme emotionale Belastung. Ja.
Ja, wenn ich dir zuhöre, dann höre ich so, also die große Verantwortung, die man als Arzt hat, konntest du da richtig live mal spüren, nicht? Wenn es um Leben und Tod geht, quasi.
Ja, also ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Moment, ich versuche mich nochmal hineinzuversetzen, es passiert ja auch natürlich vieles, das nimmst du gar nicht in dem Moment nicht aktiv wahr. Der Körper verdrängt ja auch super viel. Und wenn ich mich versuche daran zu erinnern, habe ich eher nicht das Gefühl, dass in dem Moment mich die Frage oder überhaupt was mich beschäftigt hat, dass diese Verantwortung ist, sondern ich hatte wirklich Angst,
Ja,
was
genau.
falsch zu
Ja,
machen.
genau.
Ich hatte
Ja.
extreme Angst.
Ja.
Und klar muss man auch sagen, ne, gut, Angst in solchem Moment, ist das gut? Ist das nicht gut? Kann man sich drüber streiten. Aber ich denke, andersrum ist es auch vielleicht wichtig, auch ein bisschen Angst zu haben, auch um eben aus dem Grunde der Verantwortung
Ja.
überhaupt, weil ich denke, das Schlimmste, was man in der Medizin überhaupt machen kann, ist sich selbst zu überschätzen.
Ja, also ich, genau, das habe ich auch wahrgenommen, ne, diese Angst, weil er jetzt auf einmal, also vielleicht ist es auch die Kombination mit, ne, was du am Anfang sagst, das eigene Anspruch, ne, ich bin Assistenzärztin, wenn wir das Assistenz weglassen, Ärztin, ja, und habe den eigenen Anspruch, Menschen zu helfen, ne, und übernehme, gehe in die Rolle und übernehme dann Verantwortung sozusagen, und dann die Angst, Oh shit, ist jetzt das erste Mal. Das ist ja das, was man in dem Moment nicht so realisiert, aber so wahrscheinlich läuft das dann, ne? Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass beim ersten Mal in so einer Dynamik auch erstmal so ein Gefühl von Überforderung kommt, ne? Wenn du so das erzählst, so, du warst so froh, dass schnell erfahrene Kolleginnen da waren und dann übernehmen konnten und ja, du dann dadurch quasi auch lernen konntest, quasi, ne? Also.
Total, total. Und
Ja.
es sind eigentlich so, also was ist am Ende die Aufgabe halt von mir auch als quasi jüngere Ärztin, ist also A, überhaupt die Situation zu erkennen und zu verstehen, das übersteigt jetzt meine Kompetenz, A, als erste Sache und B, ich brauche Hilfe und das dritte, jetzt sofort. Und genau, das ist halt super wichtig zu verstehen. Und am Ende sind es halt so Basic-Sachen. Ne, es ist eigentlich, wenn ich dir das jetzt erzähle, denkst du wahrscheinlich, ja, ist doch selbstverständlich, ist doch.
Denke ich nicht, glaub mir. Ich kann dir gleich sagen, warum.
Okay, bin ich gespannt. Na, auf jeden Fall, das hört sich ja erstmal nicht so schwer an. Ne? Okay, du holst dir Hilfe. Okay, Situation, also die Situation richtig einzuschätzen. Wahrscheinlich braucht das natürlich auch die entsprechende Erfahrung, um zu verstehen, okay, was ist normal, was ist nicht normal. Genau, und man lernt halt, wie gesagt, im Studium super viel. Man lernt extrem viel Theorie, man lernt extrem viel auswendig einfach, ne? Aber am Ende, also ich kann auch nur für mich persönlich sprechen, aber ich denke, dass es vielen so geht und merke das auch im Austausch mit Freunden und damals auch Kommilitonen. Am Ende weißt du es erst, wenn du es wirklich selber machst und wenn du mittendrin steckst. Ne? Und ich erinnere mich auch, ne, die Situation. Also meine Aufgabe war, okay, gucken, dass diese Frau stabil bleibt. Also stabil in dem Sinne, dass ich erstmal die Situation überbrücke, bis Hilfe kommt, und schaue, dass es ihr entsprechend, also gut ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass ihr Zustand sich nicht weiter
Ja,
verschlechtert.
dass sie so lange überlebt, auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall. Und es war so hektisch. Es war so hektisch. Ich war in dem Zimmer mit noch zwei weiteren Krankenpflegerinnen. Und wir hatten so ein mobiles Messgerät für den Blutdruck. Das heißt, so ein, ja, kannst dir
Am
vorstellen,
Finger, oder?
ja, war wie so ein Gerät, ungefähr, wenn du stehst. Das geht dir so vielleicht bis zur Hüfte und das kannst du so fahren. Und dort drauf ist ein Gerät, mit dem kannst du Blutdruck messen, Puls messen, Sauerstoffsättigung. Und während die eine Krankenschwester quasi diese Blutdruckmessung und Sauerstoffmessung durchführen wollte, ist das Kabel von der Sauerstoffmessung quasi, also disconnected.
Abgerutscht,
Genau, das heißt, man konnte das entsprechende Gerät, quasi den Fingerclip, an den Finger machen, aber er konnte es halt erstmal nicht messen, weil es ist halt nicht im Gerät drin. Und ich habe das noch richtig vor Augen. Die war auch so aufgeregt, also positiv aufgeregt, so nervös, dass sie, obwohl sie dieses Gerät mehrfach täglich benutzt, sie hat die ersten 5 Sekunden nicht finden können, wo dieses Ding rankommt. Ne? Und das ist auch eine Frau mit 20 Jahren Erfahrung mittlerweile. Ne? Also ja, das ist verrückt, was dann das doch irgendwie mit einem macht.
Ich sagte kurz, weil ich das, also beim Militär sagt man deswegen, dafür gibt es Drill. Also, damit du in der Stresssituation deine Gerätschaften auswendig bedienen kannst, unbewusst quasi. Und ich kenne die Situation, ich war 12 Jahre beim Offizier und ich bin ja auch Reserveoffizier immer noch. Und als ich 24 war, hatte ich das erste Mal, da war 9-11. Da waren dann haben wir die Amerikaner bewacht und dann hatte ich so eine Wachsituation, wo jemand mit fertiggeladener Waffe da in meinem Bereich auf dem Boden lag, ja, und von meinen Leuten kontrolliert wurde. Da habe ich auch gedacht, oioioi, wenn hier jetzt was schief geht. Das war jetzt nicht so brenzlig, dass das, ich habe nicht sowas wie Gefechte und so erlebt, aber daher kenne ich Situationen und habe mich auch in Situationen hineinversetzt, wo du dann handeln musst. Also, oder als Laie kenne ich solche Situationen. Ich war zweimal schon Ersthelfer beim Autobahnunfall. Im Nachhinein muss ich sagen, waren die alle echt glimpflich, weil ich keine sehr schwer verletzenden, ekligen Sachen gesehen habe, obwohl die Autos sehr demoliert waren. und überschlagen und so. Aber selbst da merke ich bei so kleinen Sachen als Laie, oh shit, mache ich das jetzt richtig? Ja, also genau. Daher kann ich das ein bisschen nachvollziehen und gleichzeitig habe ich von dir auch gehört, du hast gerade gesagt, ne, dass du so in der Situation so dieses, korrigiere mich, wenn ich es falsch wahrgenommen hast, diese Panik hattest, oh shit, was mache ich jetzt? Mache ich es jetzt hier richtig? Also, dass du Angst hattest, falsche Dinge zu machen, ne? Und gleichzeitig habe ich aber gehört, in unbewusster Einschätzung deiner Fähigkeiten hast du ja gehandelt und quasi, so wie es sich anhört, so gehandelt, dass die Person überlebt hat, glaube ich, ne?
Also ja, die Person lebt. Also ich würde nicht sagen, das ist meine Eigenleistung, ne? Weil nicht, dass es irgendjemand jetzt falsch versteht. Also ich glaube nicht, dass du
Nee,
das jetzt so verstanden hast, ne? Aber
genau so
für alle
verstehe ich das nicht,
Leute, die
sondern.
hier gerade zuhören, es ist nicht mein eigener Verdienst gewesen, ne?
Ja, aber es geht, was ich meine, ist ja in dem Moment, wo du da mit deiner Kollegin und Pflegern standest und du deine Unsicherheit gemerkt hast, so, oh, wie machen wir das jetzt am besten, hast du ja dann Unterstützung rangeholt. Das ist ja auch Handeln. Also Ohnmacht wäre er gewesen, also in der Ohnmacht nicht handeln wäre er gewesen, wenn du dort gestanden hättest, nichts gemacht hättest. Also gar nichts. Also das heißt nicht nur, also jetzt die Animation anle durchführen oder, sondern auch nicht Hilfe holen dann, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Weil du sprachst gerade an, was witzig ist, also Anführungsstrich witzig. Ich habe letzte Woche erst einen Ersthelfer in Mental Health First Aid gemacht. Also da geht es um psychische Erste Hilfe.
Interessant.
Weil du vom, und in der Bundeswehr gibt es das ja auch, weil wir, da gibt es ja viele mit posttraumatischem Belastungssyndrom. Das entsteht ja meistens dann, wenn du eine Ohnmachtssituation hast und dann nicht handlungsfähig warst und der Situation ausgeliefert warst. Genau. Und du hast ja beschrieben, dass wenn du an dem Ort nochmal vorbeigehst, dass du ein mulmiges Gefühl hast. Das sind, glaube ich, tatsächlich noch die krassen Emotionen, die da mitgeschwungen sind. Und da könntest du ja mal hinschauen, welche Angst da mitschwingt, ne? Also was war die Angst, die du ja gerade beschrieben hast, in dem Moment, wo du die Überforderung hattest. Weil ich glaube tatsächlich, dass du das Gefühl hast, ne, dass es so, dass es noch da ist, aber was du dann gemacht hast und zum Erfolg geführt hast, das ist noch nicht zusammen, weißt du? Dass die Erleichterung eintreten kann, weißt du, wie ich meine? Also da wäre meine Frage, wie war es denn für dich, als es dann vorbei war? Also als Team geschafft habt, die.
Also es war, du hast es gerade schön eigentlich den passenden Begriff, finde ich, genannt, als du von dieser Ohnmacht gesprochen hast, ne?
Ja.
Also jetzt wäre ich so, nachhinein drüber nachdenke, es hat sich schon so angefühlt, als wäre es nicht gewesen. Also als so, ist mir das
Es wäre was?
gerade wirklich passiert? So der
Die, also
Gedanke.
die Situation, in der du
Ja,
als Ärztin warst. Ja.
genau. So, ist mir das gerade wirklich passiert? Das war jetzt nicht ein Buch, das war kein Film, das sind nicht meine Gedanken. Es ist gerade wirklich passiert.
Ja.
Und ja, am Anfang, es gibt ja verschiedene ja auch Phasen, ne, von Verarbeitung irgendwelcher
Ja,
Ereignisse.
ja, ja.
Ja, am Anfang war das erstmal so, okay, krass, das ist gerade passiert. Dann bin ich wieder zurück in meine andere Abteilung gegangen, habe noch entsprechend weitere wichtige quasi Persönlichkeiten bei uns darüber informiert, überhaupt, dass das passiert ist, dass
Ja.
wichtige Leute informiert sind. Und dann hatte man erstmal so Mitteilungsbedürfnis. Genau, also ich habe dann, wobei ich bin in die andere Abteilung gekommen und dann fragte mich die eine Kollegin, was ist denn mit dir los?
Die hatte den Schock quasi so angesehen, ne?
Ja, scheinbar schon. Ich habe so eine komische Sache an mir. Ich habe noch nie so wirklich recherchiert und geschaut, woran das liegt. Einige meiner Freunde nennen es die sogenannten Stressflecken.
Im
Ich
Gesicht
kriege,
dann
ja, so im Halsbereich und im
so.
Gesicht, ich kriege richtig große rote Flecken, die dann größer, kleiner werden, dann gehen die auch wieder weg. Ne? Und das habe ich so vor allem bei sehr emotionalen Situationen, egal ob
Ja,
positiv, negativ,
ja,
ob ich
ja,
jetzt mich
ja.
aufrege, nervös bin oder
Ja.
sowas. Ja, und dann habe ich erstmal erzählt, erzählt, erzählt und dann, ja, kam, würde ich sagen, wie so eine kleine Apathie auch irgendwann rein. So irgendwie, ich habe mich nicht schlecht gefühlt, nicht traurig, aber auch nicht gut. Es hat sich irgendwie so eine komische Leere.
Ja.
Denn ja, und dann kippte das in so eine, schon in so eine Art Traurigkeit auch, würde
Ja.
ich sagen. Ne? Also es hat mir unglaublich extrem leid getan für diese Person. Und weil es halt, ja, auch die Umstände, diese Frau hat kurz vorher ein Baby geboren.
Okay.
Und ja, dann realisierst du auch nochmal, ne? Also was passiert jetzt? Verliert dieses neugeborene Kind seine Mutter? Bleibt die Mutter am Leben? Wird sie schwerste Folgen davon haben? Wird sie jemals ihr Kind versorgen können? Ne? Und ach, das war, ja, das war schon heftig. Das hat mich schon sehr traurig gemacht.
Ja, das hat, ja, das ist das, was dich so stark bewegt, ja.
Ja, genau. Aber zumindest der letzte Stand, wo man nochmal Informationen bekommen hat, ist, dass das wirklich alles so extrem schnell und gut geklappt hat, diese ganze Abfolge an der Entscheidungen, dass zumindest bis zu dem Stand, wo wir darüber informiert worden sind, dass diese Frau bis zu dem Zeitpunkt keinerlei Folgen noch, also hatte. Man weiß
Ja.
natürlich nicht, wie das langfristig sein wird, ne? Vor allem, weil das Problem ist auch, quasi, es gibt bestimmte Organe im Körper, die umso mehr im Vergleich zu anderen Organen auf Sauerstoff angewiesen sind im
Ja.
Körper. Und wenn
Ja.
sie diesen Sauerstoff nicht bekommen, dann sterben die ab. Ja, und das ist halt insbesondere das Gehirn. Ja,
Ja.
es gibt auch so den Spruch, Time is brain.
Ja.
Und jede Minute, wo das Gehirn unterversorgt ist mit Sauerstoff, dann sterben da irgendwelche Areale ab und ja, dann ja, kann man auch tatsächlich, die Persönlichkeit kann Veränderungen nehmen. Dann kann man irgendwelche motorischen Fähigkeiten verlieren. Sei es jetzt, weiß ich nicht, aktive Fortbewegung oder man kann nicht mehr alleine selbstständig auf Toilette gehen. Man kann nicht
Ja.
selber essen, nicht schlucken. Ne? Und
Ja.
ja, ich hoffe, der Frau geht es weiterhin gut.
Ja.
Und sie werden alle glücklich und
Ja.
lachen irgendwann mit einem traurigen Auge
Ja.
über diese Situation.
Ja. Ich habe gerade so zwei, also eine Frage habe ich und einen Gedanken. Also das war ja ein krasser Stresspeak für dich, wenn ich dir so zuhöre, ne? Dass du deine Symptome, die du ja kennst, wenn du Stress hast, dann diese roten Punkte und so kriegst. Das Bild, was vor meinen Augen ist, dass wenn man so einen Stressthermometer hat, dass es mal so voll durch die Decke gegangen ist. Und dass du ja dann die Gelegenheit hast, dass deine Kollegin dich, als du gekommen bist, hast, erstmal zu entladen, indem du erzählen konntest. Da habe ich mich gefragt, ob es dann, weil du ja auch gesagt hast, ne, die Situation, wie sie für junge Ärztinnen und Ärzte, Assistenzärzte gibt, gab es denn den Raum, dass du so quasi das debriefen konntest, deine erste Erfahrung da? Im
Leider
Sinne,
nein.
weil im Sinne der Psychohygiene, ne?
Nee, das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen traurig gemacht hat. Also ich versuche, vor allem so das letzte Jahr habe ich mich auch viel auseinandergesetzt mit Reflexion und
Ja.
so Kommunikation, Empathie und sowas,
Ja.
weil es mir von Natur aus nicht unbedingt so gelegen hat, aktiv darüber nachzudenken.
Ja.
Und das Erste, was ich gemacht habe, als meine Kollegin quasi, die die erste vor Ort war und quasi diese ganze Kette so ein bisschen
Ja.
in Schwung gebracht hat, ich habe sie dann gefragt, wie geht's dir eigentlich? Ja, um einfach mal zu zeigen und zu signalisieren,
Ja.
so, es ist mir nicht egal und
Ja.
ich gebe dir jetzt den Raum, auch vielleicht mal drüber nachzudenken oder einfach,
Ja.
sprich einfach so, erzähl
Ja, ja,
einfach.
ja.
So. Und ja, sie meinte natürlich, dass ihr nicht gut geht. Was soll sie dann darauf antworten, ne? Und ja, mich hat niemand gefragt. Wir haben an diesem Haus tatsächlich vor kurzem ein neues Projekt, also seit kurzem ein Projekt. Das zielt auch so ein bisschen auf diese Psychohygiene ab. Und zwar ist der Sinn dahinter, dass wenn man irgendeine Situation erlebt hat, sei es unter
Ja.
Kollegen, Patient zu Angestellten oder eben solche Extremsituationen, wenn man die erlebt hat und irgendwie das Gefühl hat, das hat was mit einem gemacht, man hat Gesprächsbedarf, dann kann man sich da melden. Das wird dann durchgeführt durch bestimmte ernannte Personen, die alles Mitarbeiter bei uns sind, hauptsächlich dann so im medizinischen Bereich, also nicht aus dem kaufmännischen Bereich.
Ja.
sondern aus dem medizinischen Bereich verschiedene Leute. Ärzte mit Erfahrung, Oberärzte, jemand aus der Pflege, aus dem OP. Genau, also da hätte ich mich melden können. Genau, habe ich bisher nicht gemacht. Hat aber auch wahrscheinlich einen anderen Grund, weil ich demnächst Arbeitgeber wechsle. Genau, das ist jetzt nicht der Grund dafür, warum ich gehe, ne? Falls jemand irgendwie denkt, okay, das ist die kausale Kette. Genau, deswegen habe ich das einfach nicht in Anspruch bisher genommen, weil andere Sachen so ein bisschen im Kopf waren. Genau, aber dass so wirklich jemand aktiv auf mich zugekommen ist und einfach mir so den Raum geboten hat, das hat tatsächlich leider niemand gemacht. Und nicht, dass ich das irgendwie schlimm fand, aber das hat mich schon sehr enttäuscht. Also, es gibt ja auch eine gewisse Hierarchie, sage ich mal immer, ne? Auch unter Ärzten. Und irgendwie auch, obwohl die Leute wussten, dass es irgendwie passiert ist und dass ich auch irgendwie zum Teil ja direkt mit involviert war, hat mich irgendwie niemand gefragt. Ja. Also, es ist wahrscheinlich auch nicht böswillig oder so.
Nö.
Viele verstehen oder erkennen auch wahrscheinlich die Notwendigkeit gar nicht darin. Aber wäre schön gewesen, wenn jemand einfach nur mal gezeigt hätte, hey, ich sehe dich und ich bin da, wenn du mich brauchst.
Ich glaube, dass, wenn ich dir zuhöre, der wichtige Punkt ist halt, also ich vermute mal, dass wenn es in der Routine ist, für viele Menschen Anführungsstrich etwas Normales ist, weil das passiert ja tagtäglich so nach dem Motto, ne?
Ja.
Und dass man dann ganz schnell vergisst, also so ein blinder Fleck einer Organisation, ja, dass es halt junge, neue Kolleginnen, Kollegen gibt, für die das das erste Mal ist. Und dass das natürlich belastend sein kann und dass die erfahrenen Hasen gar nicht auf dem Schirm haben, weil die so in ihrem Rhythmus sind. Ne? Also, wie du schon selber gerade sagtest, nicht mal eine böse Absicht ist, aber das Bewusstsein dafür nicht da ist. Ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere, aber war das nicht auch so ein bisschen so das Thema, auch was dich bei deinem Post dann da so bewegt hat?
Ja, also hauptsächlich ging es in diesem Post tatsächlich um meine subjektive Wahrnehmung dieser Situation, meiner Gefühle und das irgendwie, ja, sich um die, ja, um mich selber dann am Ende irgendwie sich so, auch keiner sich verantwortlich gefühlt hat, ja, sich zu kümmern, in Anführungsstrichen, ne? Und da gab es so zum Beispiel Situationen zwischendurch, da war eine Oberärztin dabei, als sie denn ankam, hatte sie einen Kittel an. Und da kann man sich jetzt drüber streiten über diesen Kittel, ne? Wird ja eigentlich eher verpönt, ne? Ist ein Bazillenschleuder etc. Aber viele tragen den auch noch, vor allem viele Frauen, weil es tatsächlich so zu diesem Bild Arzt gehört. Ne? Weil man häufig, wenn man eine Frau ist, keine Ärztin sein kann. Ist auch mir schon sehr oft passiert. Genau, und dann hatte sie halt diesen Kittel und an, und als sie gemerkt hat, okay, sie muss jetzt hier wirklich körperlich tätig werden, stört das Ding einfach. Ne? Du hast da Taschen, da fliegt alles raus, alle Stifte fliegen in alle Richtungen und deswegen hat sie den abgelegt und irgendwo, da war so ein Waschbecken im Zimmer, dorthin gelegt. Und dann, während diese ganze Reanimation am Laufen war, haben halt auch gewisse Personen versucht, Platz zu schaffen. Also alles, was in der Nähe war, wurde dort rausgebracht, damit halt alle Menschen mehr Platz haben. Und auch scheinbar ist dieser Kittel dann weggebracht worden. Und als ich das Patientenzimmer verlassen habe, kam die Ärztin mit mir gleichzeitig raus und sagte so laut, aber so ein bisschen in meine Richtung. Wir waren so die Einzigen, die quasi in unmittelbarer Nähe beieinander standen und fragte mich, wo ihr Kittel ist. Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Und dann sagte sie, ja, aber der lag dann neben dem Waschbecken. Hab ich gesagt, habe ich nicht gesehen. Vielleicht hat das irgendjemand von den anderen Kollegen rausgebracht und einfach woanders hingelegt. Und dann sagte sie mit so einer, weiß nicht, also es war keine freundliche Stimmlage, sondern so eher genervt. Dann sehen sie zu, dass sie ihn jetzt finden. Und ich dachte mir so, das war gerade nicht dein Ernst. Also A, was ist das für eine respektlose Aussage? B, das ist nicht meine Arbeit. Und also ich fand das wirklich nicht angebracht in der Situation.
Das hat
Und
dich geärgert in dem Moment wahrscheinlich.
ja, total. Ich dachte mir so, das ist nicht dein Ernst gerade. Ja, und dann habe ich einfach, ich glaube, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe es auch nicht gemacht, aber ich habe gar nichts gesagt. Ja, ich habe manchmal das Problem, dass in so irgendwie kritischen Situationen oder jemand sich irgendwie mir gegenüber vielleicht nicht ganz korrekt ausdrückt, dass ich in dem Moment wie in so eine Schockstarre verfalle. Ich bin da nicht so schlagfertig direkt. Mir fallen dann immer so die guten Aussagen im Nachhinein ein, wo ich mich so ärgere und denke, ach, warum ist es dir das in dem Moment nicht eingefallen, ne? Ja, und das hat mich halt auch geärgert. Ne? Also irgendwie so, wir haben gerade krasse Teamarbeit geleistet und es hat so gut funktioniert. Und jetzt machst du mich so blöd an. Was willst du eigentlich von mir?
Das macht dich dann wiederum traurig, ne?
Ja, auch. Ne, weil ich denke mir so am Ende, so, wir lernen irgendwie alle voneinander, wir sind alle ein Team, keiner ist besser, keiner ist schlechter und jeder von uns braucht einander. Ich brauche dich, aber du brauchst auch mich. Und dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich glaube, der richtige Ausdruck ist die fehlende Wertschätzung einfach. Ne, also, ja, es hängt natürlich auch sehr von der eigenen Persönlichkeit, denke ich, ab. Ne? Wer braucht was? Ne? Das ist auch so dieses typische Love Language. Ne? Der eine braucht tolle Worte, der andere braucht irgendwie teure Geschenke oder sowas.
Fünf Sprachen der Liebe heißt das Buch.
Genau. Aber so, weiß ich nicht. Einfach, ich hatte so das Gefühl, so dieser, auch einfach dieser Dankbarkeit gar nicht bekommen, ne? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Worte bräuchte wie, ach, sie sind so toll und ohne sie wäre das nichts gewesen. Nee, aber so einfach so vielleicht so eine Selbstverständlichkeit einfach. Oder zumindestens behandle mich doch nicht so. Dann sag wenigstens gar nichts und gehe einfach.
Quasi. Du hast Verständnis dafür, höre ich, dass sie ihre Mantel sucht, aber du hättest dir gewünscht, dass sie sie anders sagt und nicht
Ja,
so ein
genau.
Kommando raushaut.
Ja, total, genau. Ich habe, ja, das war wie so rumkommandieren und so, ja, ein bisschen abwertend auch.
Da höre ich zwei Dinge, ne? Das eine, sich das annehmen, ne? Also ich höre, du wünschst dir da auch Respekt und achtsamen Umgang miteinander, ne? Das ist dir
Absolut.
wichtig.
Sehr, ja.
Und das ist dann dieses, was geht hier, ne?
Ja.
Und gleichzeitig habe ich gerade so gedacht, vermutlich war das auch für den erfahrenen Hasen dort im Raum super Stress. Und vielleicht das wissen wir nicht, ne, ihre Übersprungshandlung, ihren Stress abzubauen, weil jeder so seine Strategien hat. Und wenn ihr, was ich halt bis jetzt nicht gehört habe, dass es halt dafür ein Debriefing gab, ne?
Ja. Also im Endeffekt, so eine richtige Besprechung gab es schon. Hatte da leider Urlaub, das war, meine ich, vor ein,
Ach
zwei
so.
Wochen. Es gibt das sogenannte Triple M oder M&M-Konferenz. Das machen wir schon. Bei uns im Team auch regelmäßig. Also so, wir probieren es so schon so ein bis einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate. Und zwar haben wir auch eine richtige Liste, wo wir bestimmte Situationen, die passiert sind, ob es jetzt gute sind, ob es schlechte sind, aber quasi etwas, was man aufarbeiten kann, muss, sollte. Und dann stellen wir das so richtig vor, wie so ein Referat damals in der Schule kann man sich das vorstellen.
Fallschilderung quasi, ne?
Genau, Fallschilderung und mit Vorschlägen. Dann, was war gut, was war schlecht, was kann man nächstes Mal besser machen? Und das hat schon stattgefunden, auch so interdisziplinär. Das heißt nicht nur mit uns im Team, sondern auch wirklich alle, die mit beteiligt waren. Genau, aber da geht es halt, ja doch, da geht es halt auch schon um das Miteinander, wie wer was gemacht hat.
Aber wahrscheinlich mehr so auf der funktionalen Sachebene, weniger auf
Ja,
der, wie geht's mir
genau.
jetzt
Ja,
damit
genau.
emotional.
Ja, genau. Ja.
Wie lange ist das jetzt ungefähr her?
2 Monate ungefähr, nicht länger.
Jetzt bist du ja im Erzählen nochmal da reingestiegen, dass die Emotionen hochkamen. Wie geht's dir denn heute und im Alltag damit?
Also Stand jetzt ist es so, dass ich eher seltener darüber noch nachdenke. Also am Anfang war schon sehr präsent. Ich habe jeden Tag, auch mehrfach am Tag, drüber nachgedacht. Vor allem, weil dann auch immer wieder häufiger Updates gab. Wie geht's der Person?
Ach so,
Was
weil sie
gibt's
dann noch bei
Neues
euch
und so?
war. Okay.
Ja, oder weil einfach man auf höheren Etagen miteinander telefoniert hat, ne? Weil ja, es war uns auch im Team wichtig, wie geht's dieser Frau, was passiert weiter? Genau, mittlerweile ist es, also ich weiß nicht, wie bei den anderen, aber zumindest so, dass ich wirklich aktiv da zurückgeworfen werde, habe ich nicht mehr so unbedingt. Aber wenn ich an diesem Zimmer vorbeigehe.
Genau, also da ist ja noch ein Trigger dann, ne?
Genau, das ist so ein bisschen die Konditionierung,
Ja, genau.
ne?
Also da, ja, das ist ja quasi, bei manchen Menschen können das ein Knallgeräusch sein, dass sie sich dann unterm Auto wiederfinden, weil sie in Deckung hüpfen, ja.
Ja.
Aber wenn du schreibst das so, wenn du dran vorbeigehst, dass ja dann, dass du die Gefühle, also dieses maue Gefühl spürst, ne?
Ja.
Hast du eine Idee, was du brauchen könntest, damit das wieder rund wird? Also, dass das Gefühl gehen kann?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch Zeit. Man sagt ja, Zeit heilt Wunden. Aber andersrum kann man das ja auch irgendwie auch anders sehen, weil am Ende, was heißt Zeit heilt Wunden? Einfach nicht drüber sprechen und warten, bis es irgendwo im tiefsten Unterbewusstsein
Wollte gerade
irgendwie
sagen, können
vergraben
sich
ist.
bei Wunden
Und
können sich ja Sachen auch verkapseln dann, ne?
genau, das meine ich, ne? Und das ist, dann ist es irgendwie so ein Fisch, der im Kopf stinkt, so. Darüber reden hilft sicherlich. Ich weiß es nicht. Du bist da wahrscheinlich eher der Profi von uns, der irgendwie
Keine Ahnung,
sagen
ne?
könnte.
Also ich würde mir jetzt nicht diesen Profischuh anziehen, weil ich würde erst, also ich könnte jetzt so sagen, Ersthelfer, ja. Aber ich bin kein Psychologe, ja. Genau, aber aus dem Bundeswehrkontext musste ich mich damit auch beschäftigen und Peer und da gibt's auch in den vorgesetzten Rollen geht es auch viel um Fürsorge. Ja, und ich glaube, das war da war auch so ein bisschen eine Lücke, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe gehört, dass du dich das sehr alleingelassen gefühlt hast im Nachgang.
Ja,
Ne?
total.
Ich habe ja drei Dinge schon, nehme ich schon wahr, die du für dich tust. Das eine ist, du hast ja direkt da mit deiner Kollegin gesprochen, die dich gefragt hast und Debriefing gehabt, ne? Ich vermute fast aus dieser Erfahrung hast du dann deine andere Kollegin, die auch mit dir in dem Notfallzimmer dann war, auch nochmal gefragt, wie es ihr geht, ne? Also so
Ja.
sich so peermäßig, ne? Es
Ja.
gibt, also in der Bundeswehr gibt es eine Peer-Ausbildung, dass Soldaten, die in traumatischen Situationen waren, sich gegenseitig reden können. Oder einer, der nicht beteiligt war, dann die alle holt, bevor dann Truppenpsychologen oder so kommen. Das zweite, was du ja gemacht hast, ist, das sagt man auch, um das zu verarbeiten, ist aufschreiben. Und du hast einen LinkedIn-Beitrag draus gemacht.
Stimmt.
Ja, und jetzt sitzen wir hier und du redest nochmal drüber und ich höre dir zu. Das hilft alles, um das nochmal, das Puzzle zusammenzukriegen. Ne? Die Frage wäre, ne, du hast dein Ohnmachtsgefühl, beschreibst du, und du beschreibst das maue Gefühl, wenn du an dem Ort vorbeikommst. Und da ist ja noch ein Trigger, deswegen habe ich die
Ja.
Frage gestellt, was würde dir noch gut tun? Oder wie
Die
würdest du?
Klinik wechseln.
Ja, das habe ich jetzt auch schon fast
Den
vermutet.
Arbeitgeber
Das habe ich jetzt auch
wechseln.
fast schon so vermutet, dass das eine unterbewusste Strategie sein kann. Aber ich weiß aus von anderen Menschen, die in der Medizin tätig sind, dass Ärzte ziemlich viel die Kliniken wechseln, weil sie auf der Suche sind nach den passenden Arbeitsbedingungen für sich, weil es echt stressig ist.
Ja, das, also
Unabhängig
das,
von dem, was da passiert.
ja, und am Ende, es ist halt Medizin, ne? Es und tatsächlich. Häufiger in dem Beruf, dem ich nachgehe, geht es leider häufiger um nicht so schöne Sachen, als wie um schöne Sachen. Ne? Zum Beispiel jetzt bei mir in der Fachabteilung Frauenheilkunde, Geburtshilfe gibt es auch sehr viele schöne Ereignisse. Ne? Aber es gibt auch unfassbar viele schreckliche Erfahrungen, sehr traurige Erfahrungen, wo ungeborene Babys kurz vor der Geburt im Mutterleib noch versterben. Unter der Geburt was ganz Schreckliches passiert. Mütter, die versterben. Aber dann auch wiederum sehr alte, kranke Menschen, krebskranke Menschen. Ne? Also das ist so ein bisschen noch so das Schwarz und Weiß. Ne? Also ich habe auch viele schöne Erfahrungen. Aber am Ende, es gehört ja irgendwie zu der Medizin. Ne? Und deswegen denke ich, es ist nicht so die optimale Lösung, nur weil es genau in diesem Haus, auf dieser Etage, dieses Zimmer gibt. Und jetzt wechsle ich das Haus, okay. Und im nächsten Haus kann mir auch genau das Gleiche oder was Ähnliches passieren. Was mache ich dann? Suche ich mir wieder einen neuen Arbeitgeber. Ne, dann mache ich ein bisschen Jobhopping. Ist auch kontraproduktiv.
Also grundsätzlich kommt mir zu dem Thema, ne, wir haben Krankenhäuser. Ich finde es ja besser, wenn die Dinger Gesundheitshäuser heißen würden.
Stimmt.
Der Punkt ist, dass wir alles, was so mit Sterben und Kranksein zu tun hat, da so abdelegieren. Ja, und uns gar nicht mehr im Alltag damit beschäftigen, dass auch Sterben zum Leben dazugehört, also zum Zyklus.
Ja.
Das ist alles, das kriegen wir alle geschenkt. Den Tod. Den kriegen wir
Stimmt.
geschenkt. Wobei manche würden sagen, bei Beerdigungskosten kriegst du ja nicht mal den Tod geschenkt, aber however. Das, ja, und du hast es gerade auch so beschrieben, ne, wenn man so jetzt in deinem Fachgebiet, ne, Geburt, wie nennt man das? Geburt?
Frauenheilkunde
Frauen,
oder
Gynäkologie, ne?
Gynäkologie und
Genau.
Geburtshilfe, genau.
Das assoziiert man ja sehr schnell mit neues Leben kommt in die Welt, ne? Vor allem, ich glaube, wenn man so, wenn ich mich als Kind zurückversetze, dann träumt man über das meistens und macht sich noch gar nicht die Bilder, dass es ja auch die andere Seite der Medaille gibt, nicht? Also angefangen von Brustkrebs bei Frauen, ne? Bis hin zu den ganzen Komplikationen, die du ja jetzt quasi auch beschrieben hast bei der Geburt, ne?
Ja.
Ja, und ist das das, was dich so jetzt, wie lange bist du jetzt quasi mit dem Studium fertig und Assistenzärztin?
Ich habe jetzt 2 volle Jahre durchgearbeitet und komme quasi jetzt in wenigen Wochen mein drittes Weiterbildungsjahr, so nennt man das. Genau, und habe quasi vor über 2 Jahren mein Studium abgeschlossen und meine Zulassung als Ärztin erhalten.
Und das ist das, was du so beschreibst. Das ist, hört sich für mich so an, als das echte Leben dann ist das, worauf dich quasi die Uni gar nicht so vorbereiten kann, wenn du die ganze Theorie und so weiter lernst.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, das hängt auch natürlich wieder von der Persönlichkeit ab, ne?
Ja,
Was
klar.
brauchst du, um
Ja.
bestimmte Sachen zu machen? Es gibt Leute,
Ja.
die brauchen eine sehr enge Begleitung, Betreuung. Ich war zum
Ja.
Beispiel immer eher ein sehr selbstständiger Mensch.
Ja.
Und auch, würde ich jetzt behaupten, in Anführungsstrichen, auch ein sehr resilienter, ein sehr taffer
Ja,
Mensch.
ja,
Hab zum Beispiel auch, ne, ich habe natürlich viel gelernt. Also das Medizinstudium ist schon sehr anstrengend. Das
ja.
kann man schon nicht runterreden. Und ich habe halt Vollzeit studiert, gelernt und bin danach noch arbeiten gegangen und habe dann irgendwie noch mal, weiß ich nicht, 5 Stunden geschlafen, habe dann noch irgendwie gleichzeitig versucht, ein bisschen Freunde zu treffen oder sonst was, ne? Also ich habe schon irgendwie viel gemacht, aber trotzdem würde ich sagen, dass das Studium, ich spreche jetzt nicht vom Fachlichen, von der Theorie, sondern von den Soft Skills vor allem, dass mich das, also 0,0 würde ich nicht sagen, das wäre wahrscheinlich gelogen, aber weniger als 25% mich darauf vorbereitet hat. Ja, wir hatten auch so, ja, Kurse, vor allem war das ganz gut, als wir Psychosomatik hatten. Also da geht es ja darum, dass irgendwie Erkrankungen des Körpers oder auch der Psyche sich auf das andere dann auswirken können. Da hatte ich damals einen echt guten Kursleiter, an den kann ich mich gut erinnern. Und da, finde ich, habe ich ein bisschen mehr Einblick darin bekommen, wie höre ich aktiv zu, was sagt mir überhaupt die Person, wenn sie spricht. Nicht, was nehme ich wahr, sondern was sagt ihr mir gerade? Das war schon gut, das hat mir ein bisschen geholfen, aber das deckt es überhaupt nicht. In keinster Weise das, was du brauchst. Ne? Das sind so die banalsten Sachen. Mir hat keiner aktiv mal, weiß ich nicht so, sei es nur 10 Übungsaufgaben, wie priorisiere ich etwas? So, wenn ich irgendwie 5 Sachen habe, die ich gleichzeitig machen muss, was mache ich zuerst? Ne?
Ja, also wie gehe ich mit Überforderung um zum Beispiel, ne?
Genau, damit ne, der Zeitdruck nicht entsteht, damit keine Fehler passieren. Ne? Oder wie kommuniziere ich überhaupt? Ne? Wie kann man kommunizieren? Was sage ich? Wie versteht jemand etwas? Oder wie gehe ich um mit Stress? Wie gehe ich um mit Personen, die sich irgendwie entsprechend verhalten? Also wie gehe ich zum Beispiel um, wenn auf einmal ein Oberarzt rumschreit? Oder auch mir persönlich wird gegenüber. Wie gehe ich damit um? Ne, und das waren am Anfang auch viele Sachen, die ich gar nicht konnte, weil ich es einfach auch nicht wusste. Es hat mir keiner beigebracht. Und ich bin von Natur aus ein sehr ja, schneller lerne. Ich habe eine große Auffassungsgabe, eine sehr schnelle. Und aber häufig brauche ich nur zumindest, dass mir jemand mal einmal die Augen öffnet und sagt, so, pass auf, zum Beispiel das und das, das ist Folgendes und so kann das sein und hier könntest du das und das machen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so, dann macht man so Späße draus und sagt so, in jedem Krankenhaus, in jeder Abteilung gibt es die zum Beispiel fünf Typen von Oberärzten oder Oberärztinnen. Es gibt den Choleriker, es gibt den, der für die Arbeit brennt, dann gibt es irgendwie der, der nie da ist, weil er immer krank ist. Also, das war jetzt nur so ein bisschen ausgedacht,
Das sind
ne?
dann die
So.
Cartoons, die es ja auch dann so überall gibt,
Ja,
dann.
genau, so, ne? Und alle reden darüber, dass es das alles gibt. Aber mal zu hinterfragen, warum es das gibt, ist das wirklich so normal und lustig, dass es das gibt? Ne? Und kann mich noch auch ganz genau daran erinnern, wie ich, da war ich 4 Monate da, also ein absoluter Frischling. Und ich stand im OP mit einem Oberarzt, sehr erfahrener Oberarzt, fachlich top. Ich glaube, ich habe wirklich wenige so tolle, fachlich ausgebildete Menschen betroffen, zumindest in meinem Fachbereich. Also schon auch ein großes Vorbild, von dem man enorm viel lernen kann. Und ja, die OP war ein bisschen komplizierter, nicht so gute Sichtbedingungen und sowas. Und diese Person kann scheinbar nicht so gut mit Stress umgehen. Ja, und diese OP ist so eine, dass man quasi, dass der Oberarzt auch in dem Moment von mir abhängig ist, weil das war so eine Bauchspiegelung. Das heißt, man operiert nicht offen, sondern man guckt mit einer Kamera in den Bauch rein. Und ja, blind ist es nicht, es ist kein blindes Operieren, aber man schaut auf einen Bildschirm und sieht, was man da gerade im Bauch macht.
Also ein indirektes Operieren quasi.
Ja, minimalinvasiv nennt man
Ja,
das.
ja.
Genau, und das heißt, der Oberarzt operiert, ich mache aber die Kameraführung. So, und je nachdem, wie ich das halte, und da spielen auch wirklich schon Millimeter eine Rolle, dementsprechend hat er auch eine Sicht. Ne? Da spielt ja auch viel Sicherheit eine Rolle, ne? Verantwortung. Schneidet er irgendwo falsch rein, weil ich ihm irgendwas falsch gezeigt habe, dann blutet es auf einmal, ne? Oder so. Ja, und das war irgendwie eine schwere Sicht, bisschen komplizierter und das hat Stress in ihm ausgelöst. Und dann hat er angefangen, laut zu werden. Und ich in dem Moment total unerfahren. Ich habe das so persönlich genommen. Ich hatte das, also ich habe wirklich so auch das Gefühl bekommen, dass ich gerade immer mehr und mehr so meine Kompetenz aberkannt bekomme, dass ich nichts bin, dass ich nichts kann. Ich kann nur alles falsch machen. Egal, was ich jetzt mache, es wird nur schlimmer.
Das hat dich
Und
verunsichert.
ja, total. Und ich kann mich auch erinnern, das hat sich immer weiter zugespitzt und zugespitzt. Und dann wurde er auch so ein bisschen persönlich, also hat so provokante Sachen gesagt wie, ja, wollen Sie das jetzt selber machen, lieber? Ne, solche Sachen, die man in dem Moment aber auch nicht hören möchte oder die nicht unbedingt
Weiterhelfen.
genau in so einer Situation. Also es war nicht deeskalierend, sondern eher eskalierend. Ne, wahrscheinlich war das auch nicht böswillig, ne? Aber es war die Art und Weise, wie halt sein Umgang mit solchen Situationen ist. Und ich murmelte nur so ganz leise vor mich hin, so ganz enttäuscht und hatte schon so ein bisschen, ja, viel Anspannung und so ein kleines Tränchen im Auge, sagte ich, ich verstehe gerade nicht, was Sie gerade für ein Problem mit mir haben. Und er hatte das nicht gehört und dachte, ich hätte irgendwas Blödes vor mich hingenuschelt. Und ja, dachte, ich weiß nicht, ich habe irgendwas ihm gegenüber persönlich was Blödes gesagt oder wollte ihn angreifen. Ja, und es ging so weit, dass ich wirklich sehr doll weinen muss. Und das Problem ist ja beim OP, wenn du bist ja steril
Du bist ja nicht mehr steril
eingewaschen.
wahrscheinlich.
Also die Tränen, nee, also es ging zwar okay, aber das Problem ist, du stehst an diesem Tisch, deine Hände kannst du halt so auf Bauch, Brusthöhe halten, nicht höher, nicht tiefer, du kannst nicht weggehen, gar nichts. Du stehst quasi wie in einem Käfig. Du bist im Knast, du kannst nicht gehen. Und du kannst dir aber auch diese Tränen nicht wegwischen, du kannst nichts machen. Du kannst es in dem Moment eigentlich nur über dich ergehen lassen. Und ja, als Krönung dieser Situation, weil er dann mit meiner Reaktion nicht klargekommen ist, hat er mich aus dem OP rausgeschmissen. Und hat gesagt, mit mir will er nicht arbeiten. Und ich soll mich jetzt darum kümmern, dass Ersatz kommt.
Ah, wieder ein Ohnmachtsgefühl, oder?
Es war schrecklich. Wirklich, es war schrecklich. Und ja, manchmal ist man ja doch irgendwie so ein bisschen, finde ich, geblendet von der eigenen Wahrnehmung auch, ne? Ich sage immer so, die eigene Wahrnehmung entspricht niemals der Realität. Also zumindest nicht zu
Ja.
100%.
Es gibt ein Zitat von Watzlawick, der Erfinder der Wahrheit ist ein Lügner.
Ja, so ungefähr, ne? Und aber auch die Leute, die mit drin waren in dem Raum, die haben mir auch im Nachhinein gesagt, dass es nicht okay war. Ne? Und das hat mir aber dann wieder ein gutes Gefühl gegeben, weil ja, mir klar wurde, dass es wirklich nicht an mir zumindest lag.
Ja.
Ja, und das ist auch so. Das ist eben das, ne, was ich meine. So, das bringt einem keiner bei im Studium. Das sind ja halt so essentielle Sachen, die am Ende darüber entscheiden, wie erfolgreich auch du dein fachliches Wissen anwenden kannst.
Ja, also das Thema psychologische Sicherheit.
Genau. Ja, und dazu gehört ja auch viel mehr, ne? So
Ja.
Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kommunikation,
Genau.
Selbstmanagement, Stress, Bewältigung. Da gibt es ja ganz, ganz viel.
Abgrenzung, also ne, von wegen, nehme ich die
Genau.
Dinge persönlich oder kann ich, schaffe ich es in der Situation, das erstmal stehen zu lassen und ne, genau.
Ja,
Ja.
und das ist halt, finde ich, ein riesengroßes Problem. Ja, was aber tatsächlich ist es nicht so, dass sich dessen viele nicht bewusst sind. Es sind sich mehr dessen bewusst als nicht bewusst. Und das ist ja das Traurige irgendwie und das Verrückte. Das ist ja in dem Sinne so ein bisschen so ein, ja, systemischer Fehler. Also
Ja.
es ist quasi etwas, was gibt, wovon alle wissen und was irgendwie viele auch doof finden. Aber irgendwie so richtig was dagegen machen, tut niemand.
Genau. Ich habe gerade gedacht, wir sind jetzt schon fast eine Stunde unterwegs. Dann, man kann in solchen Situationen in die Entscheidung jetzt gehen. Ne? Jetzt kann ich reingehen und sagen, oh, alles ist scheiße und ich bin dem ausgeliefert. Und dann gibt es den Ansatz zu schauen, was ist denn hier das Geschenk in der dreckigen Verpackung? Also das
Absolut.
Gold in der dreckigen Verpackung, weil du kriegst es ja mit, ja, du kriegst mit, wie du dich dabei fühlst, du machst mit, was es mit dir macht, das bewegt dich. Es alarmiert dich auch ein bisschen, glaube ich, so, ne? So, wow, Alarm. Also bei mir kommt an, dass du da wünschst, dass da was passiert, weil du ja
Ja.
sagst. Und vielleicht ist das ja die Inspiration, nicht?
Ja, das
Also,
ist sie tatsächlich.
aha, erzähl mal, wie ist es?
Also, ja, ich habe mir halt gedacht, okay, es gibt scheinbar großen Bedarf an einer Sache,
Ja.
aber irgendwie noch nicht so, also ich spreche nicht mal von der optimalen Lösung, sondern es gibt irgendwie so gar nicht wirklich eine Lösung dafür. Ne?
Ja.
Und was können wir machen? Ne? Was hat man früher gemacht? Man hat dann irgendwelche Sachen versucht zu erfinden. Ne? So ist auch wahrscheinlich Elektrizität und alles Mögliche entstanden.
Genau.
Ne?
Ja.
Und ja, dann habe ich mir überlegt, okay, ich kann es doch probieren und vielleicht auch irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden. Ne? Und genau aus diesem Grund ist tatsächlich irgendwann auch mein LinkedIn-Profil entstanden. Ich habe, also LinkedIn war immer so ein bisschen für mich, okay, das ist so irgendwie die Bubble für irgendwelche Vertriebler und Geschäftsleute und
Ja, den
so.
Eindruck kann man auch schnell bekommen bei LinkedIn.
Ganz viele Coaches und so, ne? Ja, bis ich dann aber auch gemerkt habe, dass tatsächlich die Medizinerbubble, nenne ich das mal jetzt so, dass die auch wirklich nicht zu unterschätzen ist. Was mir allerdings bisher aufgefallen ist, dass das eher von Leuten mit Erfahrung genutzt wird, weniger von wirklich Berufsanfängern. Ja, was ja erstmal nicht schlimm ist, aber wahrscheinlich aus denselben Gründen, warum ich es auch nicht hatte. Genau, und dann habe ich mir überlegt, okay, weißt du was? Du kannst doch vielleicht probieren, Leute, die vielleicht aktuell genau in der gleichen Situation sind wie du damals vor 2 Jahren, als du angefangen hast, als dir diese Unterstützung oder die Hand gefehlt hat, die sagt, hey, ich reiche dir meine Hand, komm mit, ich hole dich ab. Nicht zu 100%, aber so Kleinigkeiten, das reicht ja schon häufig, ne? Und dann, ja, ich habe ein Unternehmen gegründet. Quasi mit dem Ziel, ja, ein Mentoring für junge Assistenzärzte, Ärzte, Ärztinnen, wir wollen niemanden benachteiligen, ja, anzubieten, um vor allem auch diese Soft Skills den Leuten zu geben und auch das Bewusstsein darüber schaffen, um zu erklären, wie kannst du was machen? Es fängt ja schon dabei an, so viele machen ja enorm viele Überstunden, auch weil es teilweise eine Überbelastung, zu viel Arbeit, zu wenig Personal und, und. Aber häufig ist auch der Grund, dass zum Beispiel einige gar nicht wissen, wie man sich richtig selbst organisiert. Ne? Ich will hier, also ich würde mir niemals hier anmaßen zu sagen, ich bin hier the Queen of Selbstorganisation. Nein, bin ich überhaupt nicht. Ne? Es gibt auch vieles, was ich auch noch verbessern kann. Aber ich denke, ich habe, klar, 2 Jahre ist jetzt nicht super viel Berufserfahrung, aber nichtsdestotrotz ist es mehr als null. Ne? Und wenn Leute frisch aus der Uni kommen, dass ich denen meine Erfahrung mitgeben kann und sagen kann, pass auf, wenn du das und das und das. Oder selbst wenn du nur diese eine Sache machst, wenn du zum Beispiel lernst, richtig zu priorisieren, was du machen musst, ne? Oder man kann das ja auch unterteilen in, ist wichtig und muss sofort passieren, ist wichtig, kann warten, ist nicht wichtig und kann auch nicht
Eisenhower
passieren.
Matrix.
Genau, ganz genau, ne? Und wenn man das versteht, dann glaube ich, kann man schon sehr seine Arbeitsweise enorm optimieren.
Ich habe da noch eine Ergänzung. Was ich manchmal mache, ist, wenn ich mich mental überfordert fühle, dann lasse ich alles liegen, nehme mir eine Pause und frage mich, was ist mir jetzt wichtig? Und dann mache ich damit
Ja,
weiter.
ganz genau. Ne? Ich hatte auch am Anfang häufig, ich bin einfach ganz Tag nicht auf Klo gegangen, habe ganz Tag nichts getrunken. Ne? Und das ist genau das, was du auch gerade angesprochen hast. Auch mal so ein bisschen in sich gehen und an sich denken, so, was
Genau.
brauche ich vielleicht, um überhaupt jetzt gut zu arbeiten, zum Beispiel, um produktiv zu sein?
Ja, also weil ich, wenn ich nur im Funktionieren-Modus bin, das ist wie bei einer Maschine, wenn sie nicht mal eine Pause kriegt, um gewartet zu werden, gepflegt zu
Ja.
werden, geht sie kaputt.
Ja, und vor allem in der Medizin, du wirst ja auch fehleranfälliger. Und Fehler in der Medizin kannst du dir nicht erlauben.
Ja. Wenn ich dein Geschäftskonzept höre, dann, also egal jetzt wie alt du bist, aber es reicht ja einfach schon, wenn man Peer ist, also gleich unter Gleichen.
Genau, ganz genau.
Und dass man den Raum aufmacht, über ein Thema zu reden, weil das erstens schon mal entlastet und zweitens neue Ideen. Oder so ein Thema auch aus dem Tabu nimmt, weil vielleicht denken auch viele, das darf ich gar nicht sagen, weil ich muss ja hier professionell sein, damit ich hier weiter vorwärts komme.
Genau so ist es.
Ja, wie geht's dir jetzt?
Gut, mir ist aufgefallen, ich habe sehr viel geredet. Also,
Ja.
ich bin von Natur aus so ein Mensch, ich bin schon eigentlich eine, ja, redselige Seele. Ja, aber ich brauche manchmal so ein bisschen, um irgendwie aufzutanken. Und ich finde, wir hatten ein gutes Gespräch. Wir haben wenig gestottert. Eigentlich fast gar nicht. Es ging
Ja.
ziemlich flüssig, es gab keine unangenehmen Pausen. Also es war angenehm. Es hat sich angefühlt wie, weiß nicht, als wären wir so Kumpels, die sich mal wieder getroffen haben nach ein paar Wochen und mal erzählt haben, was so abgeht im Leben.
Ja, und dabei haben wir uns jetzt das erste Mal hier gesehen. Und das ist es, wenn es etwas ist, was uns bewegt, dann fließt's.
Das stimmt.
Ja, ich würde es hier an der Stelle rund machen für die Episode, weil wir schon über eine Stunde unterwegs sind. Meine abschließende Frage, du hast sie schon ein bisschen angefangen zu beantworten, ist, hast du einen abschließenden Satz, den du sagen möchtest, und wie war es für dich beim Empathieschenker?
Ja, also zum Abschluss kann ich sagen, ja, das System in der Medizin ist vielfältig, ich glaube, und auch schwer irgendwie zu bewerten. Und es geht mir auch nicht darum, das System schlecht zu reden. Aber es geht darum, die Realität ehrlich zu benennen und auch Wege aufzuzeigen, wie man darin bestehen kann, wie man es schaffen kann und wie man das Beste daraus machen kann. Und ich denke, da gibt es sehr viel Potenzial. Ja, genau, weil Überforderung auch kein persönliches Versagen ist, ne, sondern dass es häufig tatsächlich irgendwie doch strukturelle Probleme sind. Ne, wo man irgendwo einen Grashalm aufgreifen kann, darauf aufbauen kann und dann was ganz Tolles draus entstehen kann. Genau, wie es für mich hier war. Es war sehr angenehm. Ich freue mich über die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich leicht und locker angefühlt, überhaupt nicht irgendwie mit Druck verbunden oder so. Also wer noch unentschlossen ist, bei dir im Podcast mitzumachen, Leute, traut euch.
Dann danke ich dir für deine Offenheit und dein Vertrauen, mir zu erzählen, was dich bewegt.
Danke dir.
Das war Episode 110, die erste Reanimationserfahrung. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.